Das Funkenflug ist jetzt euer letztes Konzert für lange Zeit vor heimischem Publikum. Verbindet ihr damit jetzt irgendwelche speziellen Gefühle oder ist es für euch so wie die letzten Jahre auch?
Naja, es ist halt für uns so das Jahresabschlusskonzert. Also es war ein großartiges Jahr, schöne Erfolge, viele schöne Konzerte und das Funkenflug ist so für uns das wahre Silvester eigentlich. Also morgen wird für uns eher ein ruhiger Tag und heute wird gefeiert mit Publikum und Band.
Im letzten Jahr war das Funkenflug noch deutschlandweit zu finden, also einmal in Kiel, in Bonn und dann noch am 30. wie dieses Jahr auch in München. Mhm. Dieses Jahr findet es nur in München statt. Was hat es damit auf sich?
Einfach hat sich nicht gerechnet. Also man muss erstmal, ich sag, wenn man mal so ein Festival deutschlandweit etablieren will, braucht man erstmal ein Standing. Irgendwo eine Homebase, wo man, von der aus man startet. Also wir haben das erste Funkenflug natürlich nur in München gemacht. Beim zweiten dachten wir, dass wir das irgendwie Nord, Ost, Süd, West irgendwie mal ausprobieren können. Wir haben eine Menge Geld dabei verbrannt und deswegen bleiben wir jetzt wieder in München, bis sich das hier so etabliert hat, dass der Name dann auch jedem was sagt. Und dann schauen wir mal, ob wir das dann wieder ausweiten. Aber das liegt noch erstmal in den Sternen.
Über die letzten Jahre hinweg hat sich das Gesicht des Funkenflugs etwas verändert. Also am Anfang stand es im Zeichen von mittelalterlichen Bands, wie zum Beispiel Puke, Corvus Corax, Fiddler's Green waren dabei. Jetzt geht der Weg weg vom Mittelalter hin mehr zum Metal, mit, teilweise auch mit Gothic-Elementen von Seraphine zum Beispiel. Habt ihr das Line-Up den Fans angepasst oder gab es da andere Hintergründe?
Wir wollten das einfach ein bisschen breiter machen, das Spektrum. Es soll ja jetzt kein Mittelalter-Festival sein, wo dann hier nur die Glöckchenträger und die Schwarzkuttenfledermäuse kommen, sondern wir wollten einfach, das Funkenflug soll eine Party am Ende des Jahres sein. Jetzt momentan hier in München einfach. Und deswegen haben wir jetzt mit New Model Army für die Rockseite, mit Seraphine für die Gothic-Leute und mit uns, die dann so ein bisschen in den Folk Mittelalter-Bereich reinziehen, aber jetzt ein recht breites Spektrum. Und ich meine, es wird ja auch Funkenflüge geben, wo jetzt nicht wir spielen, wo wir dann gar nicht auftauchen, weil das ja jetzt nicht unbedingt mit uns verknüpft sein soll. Das Funkenflug soll einfach eine Abschlussparty des Jahres werden. Und deswegen muss man natürlich auch verschiedene Musikstile anbieten. Sonst kommt nur der Glöckchenträger.
Wie ist der Kontakt zu Seraphine und zu New Model Army entstanden? Weil in den letzten Jahren war das Line-Up ja, wie gesagt, sehr einheitlich. Dieses Jahr ist doch ein kleiner Sprung zu verzeichnen.
Ja, also mit dem Friedel von Seraphine, da haben wir schon mehrere Interviews zusammengeführt, haben uns einfach kennengelernt und getroffen. Jetzt live habe ich sie noch nie erlebt, aber das lag einfach nahe, dass man irgendwie, wenn man mal ein bisschen wegkommt von den Bands, die jetzt schon mehrfach da waren, hat sich das einfach so schick ergeben. Und dann haben wir halt einen Headliner gesucht, kam auf New Model Army. Einfach so dachten wir uns, das passt schön dazu. Also, wer schon mal hört, könnte sich auch noch an New Model Army erinnern und so weiter. Also, dass das alles irgendwie schick zusammenpasst. Und haben die einfach angefragt. Und die waren sehr begeistert von der Idee, wollten aber nicht Headliner machen. Also nicht vor, nach uns spielen, weil sie in München nicht ganz so viele Leute ziehen wie wir. Und das war ja dann für uns auch kein Problem, dann spielen wir halt als letztes. Also. Und die erste Band, Lunataraxis, das ist, wie ja schon erwähnt, auf unserem Contest entstanden.
Könnt ihr euch vorstellen, dass ihr mit diesem Festival nächstes Jahr wieder Back to the Roots geht oder eventuell noch ganz andere Elemente mit einfließen lasst, die bis jetzt noch nicht zum Tragen gekommen sind?
Also nächstes Jahr steht noch ein bisschen in den Sternen, wie wir es machen, weil entweder, und das ist halt immer das Risiko, müssen wir einen Batzen Geld in die Hand nehmen und einen teuren Headliner kaufen, damit man in so Hallen wie hier spielen kann oder eben auch eine Tonhalle. Es muss ja erstmal, die 2000 Leute muss ja erstmal irgendwo hinterm Ofen vorlocken, da muss ja irgendeine Band ziehen. Und das ist die eine Variante. Oder man macht das Ganze ein bisschen kleiner nochmal wieder, zum Beispiel, was weiß ich, irgendwas, man geht ins Backstage und lässt ein bisschen eine kleinere Band spielen, aber dafür ist der Laden dann rappelvoll. Ne? Also, Hauptsache das Funkenflug findet irgendwie statt. Wo die Reise dahin geht, das wird sich jetzt im Laufe der nächsten Monate, müssen wir selber erstmal, wie weit gehen wir ins Risiko oder machen wir das ganz safe? Mal gucken.
Ihr seid von der Turnhalle weggegangen, wo das Funkenflug die letzten 2 Jahre stattgefunden hat. Jetzt findet es im Zenit statt, wo auch euer Konzert im April stattfand. Worin liegen die Gründe?
Also das Zenit ist erstens unsere Lieblingshalle. Zweitens sind hier die technischen Möglichkeiten am idealsten. Von der Bühne, gerade wenn man eben mehrere Bands hat, da ist einfach Platz zum Aufbauen. Die Backstage-Möglichkeiten sind bei mehreren Bands einfach hier gegeben, was in der Tonhalle nicht der Fall ist. Da sind so hinter der Halle stehen da so ein paar Container übereinander. Es ist halt einfach nicht gerade die günstigste Halle und vom Ton her ist die Tonhalle auch nicht besser oder schlechter als alle Industriehallen. Also von daher ist es jetzt mal das Zenit. Und ja, wie gesagt, wie die Reise weitergeht, hängt jetzt davon ab, welchen Plan wir verfolgen.
Habt ihr als Jahresabschluss hier heute irgendwelche besondere Dinge geplant in Bezug auf euren Auftritt, eure Setlist oder sonstige?
Nee, also es wird im Prinzip jetzt mit leichten Modifikationen die Setliste von der Tournee gespielt. Also die eine oder andere Nummer haben wir ausgetauscht nochmal. Und machen unsere Show. Also ich denke mal, dass das Festival an sich als Event was Besonderes ist, weil ich meine, wo passiert sonst so kurz vor Silvester irgendwo irgendwas? Da ist eher so saure Gurkenzeit normalerweise, wo man so den trägen Weihnachtsspeck von der Weihnachtsgans aussitzt. Den kann man hier abtanzen.
Du hast die Herbsttour als dein persönliches Jahreshighlight bezeichnet. Worin liegen dafür die Gründe, dass diese oder das oder zweite Tourblock aus deiner Sicht besser war als der erste?
Der erste war zwar vor mehr Menschen, also in den Hallen, die Hallen waren größer, aber es war eine kleine Tour. Ich liebe lange Touren, so geht schon mal los. Und des Weiteren war es halt einfach auch noch nicht richtig eingegroovt. Also nach einem halben Jahr, ja, es war ein halbes Jahr zwischen A- und B-Tour sozusagen, ist das ganze Album auch live richtig umgesetzt worden, das neue. Weil auf der A-Tour, da kamen wir halt mehr oder weniger frisch aus dem Studio oder aus dem Proberaum und da musste die Maschine erstmal einlaufen. Und die Herbsttour, der war halt einfach, hat alles perfekt geklappt, alles war routiniert, es war eine super Stimmung, Crew, Band, Publikum, es war halt einfach eine unglaublich schöne Tournee.
Zwischenzeitlich nach der Herbsttour von Schandmaul warst du mit deinem Nebenprojekt Veto auf Tour. Die Zuschauerzahl war ungefähr ein Zehntel von dem, was Schandmaul so im Schnitt hat. Ein Zehntel und weniger vielleicht. Hier spielt ihr im Zenit vor 2000 Leuten ungefähr, eventuell auch 2500 oder mehr. In der Hexe waren es, wie du schon selbst gesagt hast, wesentlich weniger. Wie siehst du das persönlich, die Zuschauerzahl? Wie beeinflusst sie dich in der Musik, die du machst? Oder ist es für dich das Gleiche, vor 100 Menschen zu spielen, wie vor 2000?
Also in Wahrheit ist es schwieriger, vor weniger Menschen zu spielen. Also klar bist du, wenn da jetzt irgendwie 3000 Leute stehen oder so, oder bei irgendwelchen Festivals stehen 20.000 Leute, da hast du natürlich mal ein richtiges Flattern in der Magengegend in dem Moment, wo du drauf kommst. Aber im besten Falle jubeln dir diese zigtausend Leute dann zu und wollen deine Musik hören und dann kannst du dich wegtragen lassen von diesem Gefühl. Dann fährt das wie ein Film vor dir ab oder du merkst es gar nicht, bist wie im Rausch, weil da so viel Emotionen zurückkommen vom Publikum. Vor irgendwie 100 Leuten zu spielen oder 200 Leuten, da brauchst du viel mehr Anstrengung, weil die Leute sollen ja das gleiche Gefühl, die gleiche Emotion haben wie die 10.000. Und das heißt, du musst viel mehr, also du musst dich viel mehr unter Kontrolle haben, viel mehr geben, viel mehr animieren, jetzt nicht in Form von jetzt hebt mal die Hände und klatscht, sondern von dem, was du ausstrahlst. Da muss viel mehr Power rüberkommen. Auf der anderen Seite, und das ist jetzt dann der Umkehrschluss, bei einer großen Bühne, einer großen Halle, da bist du vom Publikum im Normalfall 5-6 Meter weg, stehst du auf einer riesen Bühne. Und der Hintere, der kann nicht sehen, ob ich mit dem Augen zwinkere oder nicht. Also da müssen dann wiederum diese Gesten größer werden, damit auch der in der letzten Reihe kapiert, was da gerade passiert. Was in einem kleinen Teamclub, da kannst du wirklich mit der Augenbraue zucken und im besten Fall bekommen das dann alle mit. Und weißt du, was ich meine, da ist es halt intimer. Also ich weiß nicht, worauf ich mehr stehe, was ich lieber mag. Ja, wenn ich ehrlich bin, schon natürlich viele Leute. Ganz klar. Ja.
Kann es sein, dass dein Nebenprojekt Veto dir als Frontmann geholfen hat, da du eben vor, wie du selber gesagt hast, weniger Zuschauern, einen anderen Publikumsbezug herstellen musst? Oder glaubst du, dass diese Erfahrungen in Bezug auf Schandmaul eher nebensächlich sind, weil eben bei Schandmaul das Publikum viel größer ist und sie eben auch schon dein Frontmann-Dasein viel länger kennen, die meisten Fans?
Also abgesehen davon, dass natürlich ganz andere Botschaften präsentiert werden und somit auch die Ansagen zwischen den Nummern oder auch eben auch wenn dann mal keine kommen, halt ganz einfach, ganz anders verlaufen müssen, weil hier bei Schandmaul erzähle ich dann halt auch zwischen den Liedern eine Geschichte, einfach frei improvisiert und bei Veto ist es ja eher konzeptionell, das Ganze zu sehen, weil das auch Themen sind, die man nicht einfach mal eben so locker sich aus der Hosentasche zaubert. Aber natürlich muss ich ganz klar sagen, ohne Schandmaul hätte ich, ich weiß, wie ich als Veto-Frontmann vor 8 Jahren war. Und ohne Schandmaul wäre ich nicht so gewesen wie jetzt. Also natürlich hat mir die ganze Erfahrung jetzt nicht mit Schandmaul irgendwie speziell, sondern eben da vorne zu stehen und das Publikum zu bespaßen. Ich habe da meinen Job gelernt einfach. Und das ist mir dann im letzten Endes jetzt egal, ob ich da den Märchenonkel spiele und lustig bin oder da dann hier einen auf böser Bube mache. Aber das ist im Prinzip egal. Das ist der Job, den ich gelernt habe durch Schandmaul. Oder noch am Lernen bin. Man lernt nie aus.
Welches Funkenflug in den letzten Jahren, egal ob in München oder deutschlandweit, ist dein persönliches Highlight?
Also das erste war schon großartig, auch weil damit so viel Träume in Erfüllung oder so viel Ängste nicht sich in Realität umgewandelt haben. So, das kamen die Leute und man stand da und das Funkenflug hat sich dann doch etwas etabliert. Das letzte, wo wir ja dann in München jetzt dann mit Veto aufgetreten sind, vor Programm mehr oder weniger, und Schandmaul ja als Headliner gar nicht auftrat, sondern Corvus Corax da war, das war für uns eher so, da waren wir halt Veranstalter. Also das haben wir nicht so als Künstler irgendwie mit erlebt. Das wird jetzt sich heute wieder ändern. Und Kiel und Bonn, die letztes Jahr noch stattfanden, es war viel Arbeit, es war viel Stress. Irgendwie ich weiß nicht, es hat einen komischen Nachgeschmack gehabt das letzte Jahr. Irgendwie, weil wenn man so zweigespalten ist, Veranstalter und Künstler dann auch noch, das ist irgendwie einfach, deutet einfach nur doppelt so viel Stress. Von daher muss ich sagen, jetzt emotional, bisher war es das erste in München. Und ich denke, heute wird es besser.
Bestimmte Lieder von euch scheinen, also auch bestimmte Lieder aus der Vergangenheit von euren ersten Alben mit, scheinen immer mehr Realitätsbezug zu bekommen. Wie zum Beispiel, wenn man sich Sichelmond den Text ansieht und vergleicht mit den Situationen in Palästina und Israel. Siehst du den Bezug auch oder ist das etwas, wo du persönlich jetzt keinen Bezug herstellen würdest? Oder gibt es vielleicht auch noch andere Lieder von euch, wo du jetzt sagen würdest, so diese Ereignisse auf der Welt würden oder spiegeln das relativ gut wider, was in dem Lied vorkommt?
Sagen wir mal so, ich meine, wir erzählen ja so gesehen nicht nur Märchen. Also der Zuhörer kann selbst entscheiden, was er da hören will. Höre ich mir jetzt beim Sichelmond einfach eine Geschichte an und stelle mir eine Karawane vor und irgendwelche türkischen Kamelreiter oder was, weiß ich nicht. Das ist das eine. Und ich kann natürlich auch viel reininterpretieren in die Kreuzzüge damals und dann nimmt man Bezug zur Realität heute auf. Gerne, weil mit Sicherheit ja diese ganzen heutigen Ereignisse auch mitunter uns dazu inspirieren, solche Texte zu schreiben. Dann halt wieder in Märchenform in der Vergangenheit, damit jeder sich überlegen kann, was er sich jetzt da rauszieht. Ich meine, jetzt zum Beispiel die Tür in mir, ist auch inspiriert von, kann man auch diese Guantanamo Bay und so weiter, kannst du ja alles rein interpretieren in diese Folterszenen und so weiter und so fort. Ich finde es eben gerade schön, dass man sich das aussuchen kann als Zuhörer. Und wir lassen uns inspirieren durch irgendwelche Fantasy-Romane oder eben auch durch die Tageszeitung. Also und wir verpacken das halt ein bisschen schick.
Aus deiner Sicht, was waren die größten Erfolge von Schandmaul 2006 und was waren die größten, in Anführungsstrichen, Misserfolge oder was sind dir die liebsten Erinnerungen an 2006 und die weniger lieben?
Ja, die liebsten Erinnerungen, also ich fand es großartig, Top 10 mit dem Album, es ist ein großes Lob. Die Tourneen, die wir halt selber gefahren sind, unsere Clubtourneen und Hallentourneen, die bleiben mir in schöner Erinnerung. Festivals, da gibt es ein paar schöne Erinnerungen, Amphi-Festival in Köln und so, das war fett. Es waren aber bei den Festivals auch einige Gurken dabei, schlecht organisiert, schlechte PA, ja, kein Essen, keine Ahnung, also das war irgendwie... waren auch ziemlich Runde dabei, wo ich sagen muss, ich bin sowieso nicht so der Festival-Freak, bin lieber in Hallen und drum sage ich so, die unsere Clubtouren, das war geil und den Festival-Sommer, den bis auf ein paar rühmliche Ausnahmen wegstreichen aus dem Gedächtnis.
Und was war in der Musikwelt allgemein für dich 2006 besonders erwähnenswert? Sowohl im positiven als auch im negativen Sinne.
Ja, also positiv, mein Lieblingssong 2006 ist ganz klar Starlight von Muse. Mein Lieblingsalbum 2006 ist Audioslave, die Revelations. Größte Enttäuschung ist hier Pearl Jam Album, das neue, das konnte mich gar nicht schnappen, das war irgendwie rausgeschmissenes Geld, das haben wir blind gekauft. Und fast noch größer ist hier die letzte von Live. Black Mountain, bla, irgendwie weiß gar nicht, wie die heißt. Die habe ich, weil ich habe alle Live-Alben und bin eigentlich sehr begeistert von denen und habe das letzte gekauft irgendwie, aber weiß auch nicht, was die gemacht haben. Ich habe gemerkt, ich habe gelesen, die haben die Plattenfirma gewechselt, aber so wie es ausschaut, haben sie wohl ihre E-Gitarren auch bei der alten Plattenfirma stehen lassen müssen. Also, nee, das war es so nicht. Und im Live-Bereich, was habe ich denn alles, so viel habe ich gar nicht gesehen. Was sehr schön war, war jetzt auf der Herbsttournee zusammen mit der letzten Instanz zu fahren, die Band kennenzulernen, weil man kannte sich von früher und dann waren die ja jetzt jahrelang off und da haben auch einige personelle Umbesetzungen einfach vorgenommen und auch gerade mit dem neuen Sänger und so weiter. Es ist auf einmal, wir haben uns erstmal so nach Jahren jetzt wieder beschnuppert, so den ersten, zweiten Tourtag und dann ist da echt eine geile Kameradschaft raus geworden, also die dann dahin uferte, dass wir ja dann am letzten Tourtag noch Tauziehen gemacht haben mit denen, die Finger verdreht haben dabei. Also es war ein großer Spaß mit den Jungs und ja, gerne wieder.
Wie sind deine persönlichen Erwartungen allgemein und auf Schandmaul bezogen für 2007?
Ja, 2007 werden wir eine kleine Dankeschön-Tournee machen, so gesehen. Also Dankeschön für die Zuschauer in puncto, wir fahren zum Beispiel nach Aschaffenburg und nicht nach Frankfurt, das muss ich also nicht wie jedes Mal der Aschaffenburger nach Frankfurt bewegen, sondern umgekehrt. Dann auch ein Dankeschön an die Veranstalter der ersten Stunde, die halt eben, zum Beispiel nehme ich jetzt gerade Kolossal in Aschaffenburg, die von Anfang an uns gepusht haben, da waren erst 100 Leute da, dann waren 120 Leute da und haben da quasi richtig viel Geld verbrannt mit uns, haben immer weiter gebucht, bis wir dann schließlich mal die Halle da mit 400, 500 ausverkauft hatten. Und dann war die Halle halt zu klein und dann sind wir weg. Das heißt, ich weiß gar nicht, ob die jemals auf Plus Minus dann rausgegangen sind oder ob sie aufgebaut haben, dann war die Halle einmal voll und dann geht man in die nächstgrößere Halle. Drum, eine Dankeschön-Tour, dann machen wir die Halle jetzt nochmal voll, hoffentlich. Und auf die Tour freue ich mich einfach, wir werden wieder nach Rostock fahren, wir waren jahrelang nicht mehr in Rostock, weil der Club auch relativ klein ist und da freue ich mich drauf. Da wird es auch wieder ein bisschen intimer mit der Atmosphäre. Da gibt es dann manche Clubs, da gibt es keinen Graben oder eine Bühnenhöhe, die ist so, da gibt es keinen Hüpfen, da kannst du ein bisschen wippen und so. Das wird ein Riesenspaß. Festivals stehen ein paar schicke an. Wacken zum Beispiel sind wir dieses Jahr wieder. Wenn der Veranstalter hält, was er verspricht, dann werden wir auf einer Mainstage spielen, so gegen 19 Uhr. Ist also eine richtig schicke Zeit. Und dann, ja, kommt das neue Album. Also die Arbeit dafür. Ab Oktober sind wir dann knappes halbes Jahr nicht auf der Bühne.